Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Tabea.
Heute wollen wir abtauchen in die Dunkelheit sozusagen. In die Mitte der Nacht. Es ergibt gar keinen Sinn auf Deutsch, wenn ich das so sage. Aber ihr wisst bestimmt trotzdem, was ich meine. Es soll dunkel sein, es soll Nacht sein. Und worüber wollen wir uns unterhalten?
Wir wollen uns über Stargazing unterhalten. Was genau. Ganz, ganz Tolles, was man wunderbar in Nordamerika machen kann.
Ja.
Und was vielleicht der eine oder andere auch schon mal irgendwie gehört hat. Vielleicht gar nicht so irgendwie bewusst ist, was dahinter steckt. Ja. Aber ja, wir wollen heute mal nach oben gucken, ins Dunkle. So könnte man es sagen.
Genau, wir gucken in das große Dunkle über uns. Und für mich war das immer ein wesentlicher Teil eigentlich meiner USA- oder Nordamerika-Urlaube, weil ich halt immer so viele Fotos gemacht habe und nachts halt die Fotos von der Milchstraße wie besser aussehen als tagsüber.
Klar.
Ohne dass ich dem jetzt irgendwie dieses Label gegeben hätte, muss ich dazu gestehen. Aber über die letzten Jahre ist da ja nicht nur ein wirklicher Trend, sondern auch gefühlt eine ganze, fast schon eine ganze Economy draus geworden aus dem Ganzen.
Ja, es ist ja irgendwie auch in das Thema Reisen integriert worden. Es ist mehr oder weniger ein eigenes Produkt geworden. So.
Ja.
Das ist ähnlich vielleicht auch mit Dark Tourism, wie das damals angefangen hat. Und jetzt gibt's halt Astro-Tourism oder Stargazing-Tourism oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe es ehrlicherweise selber noch gar nicht gemacht. Ja, Skandal, ich weiß. Aber ich habe mich natürlich super viel damit beschäftigt. Wir haben schöne Produkte dazu natürlich auch im Angebot. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hoffe, dass ich das auf meiner nächsten Reise oder einer der nächsten Reisen auf jeden Fall auch mal integrieren kann. Aber du sitzt natürlich auch in der Ecke, wo man das besonders gut kann, muss man ja auch mal sagen.
Das stimmt. Und ich weiß, es ist jetzt, was weiß ich, anderthalb, zwei Jahre oder so her, ich habe für eine Bekannte eine Reisegruppe geleitet, so ein Famtrip mit lauter Reiseprofessionellen, hätte ich fast gesagt, aus Deutschland in Utah. Und ich weiß, dass ich stand im Bryce mit dieser Gruppe und habe ihnen so erzählt, was ich am Bryce so schön finde und so weiter. Und habe gesagt, so, wisst ihr, was wir jetzt machen? So, wir sind eine Nacht hier, wir treffen uns hier um 3 Uhr. Und dann gehen wir mal raus. Und dann waren die Gesichter aber lang bei 90% aller Leute. Oh. Und dann habe ich versucht, ein bisschen motivatorisch einzuwirken auf die Leute und zu sagen, nee, nun, ne, gebt euch mal einen Ruck. Wie häufig seid ihr hier? Wann kommt ihr hier wieder her? Was sind euch denn jetzt wirklich nochmal irgendwie 3 Stunden mehr Schlaf wert? Oder 4 oder 5? Jetzt seid mal nicht so. Am Ende des Tages waren es vielleicht 50%, die mitgekommen sind.
Oh,
und die waren vollkommen von den Beinen hinterher, weil es einfach so unfassbar schön ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, also ein relativ bekanntes und leichtes Beispiel, je nachdem, wo man da schläft am Bryce, ne? Weil man eben direkt, wie heißt das, Goldings oder so, schläft, dann sind das mit dem Auto, ich weiß nicht, 5 Minuten oder sowas, ne? Bis du dann da am Rim stehst, an irgendeinem Viewpoint und halt die Sterne siehst und vielleicht sogar so lange bleibst, bis die Sonne irgendwie aufgeht. Das ist natürlich nicht an allen Orten so, ne? Der Hauptort für Stargazing für mich in den USA war immer Joshua Tree.
Absolut.
Und aus Palm Springs brauchst halt ein bisschen, bis du denn da bist.
Ja, ne? Da musst du ja noch früher ausstellen, das stimmt.
Ja.
Aber vielleicht mal, warum sind die Orte überhaupt so schön, um Stargazing zu machen? Vielleicht so einen kleinen Hintergrund-Fun-Fact so. Also es gibt ja so eine Skala, anhand dessen ja eben die Regionen dann eingeteilt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt so Klasse 9, das ist Innenstadt New York oder Berlin. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario.
Ja, genau.
Super hell, siehst eigentlich gar nichts. Und das andere Extrem ist halt Klasse 1. Und das finden wir in Deutschland, glaube ich, gar nicht, wenn
gar nicht
überhaupt.
Ja, richtig.
Sondern halt dann eben eher in den USA und in Kanada.
Ja.
Und da hast du ja wirklich die Chance, eine Milchstraße zu sehen. Und all die funkelnden Sterne, die ja dann auch wirklich funkeln und nicht einfach nur Sterne sind.
Genau.
Ich glaube, das muss man echt auf dem Schirm haben, wenn man dann rüberreist, dass es da viele Zonen Klasse 1 gibt, wo das einfach machbar ist. Und ich habe mir sagen lassen, man soll vorher ja auch lange nicht irgendwie noch in die Helligkeit gucken, auf einen Bildschirm gucken oder irgendwie was, weil die Augen sich ja auch erstmal dran gewöhnen müssen.
Ja.
An diese Dunkelheit, damit man dann das ganze Spektakel auch im Vollen sozusagen genießen kann.
Klar, ich glaube, das Wichtigste was ich mir selber quasi mitgeben würde bei sowas ist, das nicht mit Zeitdruck zu machen. Mhm. Weil dann kann ich, also logischerweise, je nachdem, ob ich irgendwo hinfahren muss oder nicht, muss ich natürlich irgendwie in Helligkeit gucken, weil irgendwie klar, das Navigationssystem im Auto oder die Tachoanzeige, irgendwas ist da hell. Aber dann irgendwie anzukommen und zu sagen, ich mach mal das Licht aus in einem Auto und ich steige vielleicht mal aus und bleib jetzt hier erstmal 2, 3, 4, 5 Minuten irgendwie stehen und sitzen und gebe mir einfach die Zeit, die es braucht, ohne zu denken, so, ich muss das jetzt abhaken und ich möchte dann schnell wieder ins Bett, weil dann hat man von dem Erlebnis auch nichts hinterher, ne? Also man muss schon, glaube ich, sich die Zeit geben, sich darauf auch einzustellen. Und das ist ja nicht nur, finde ich, die Dunkelheit, sondern die gesamte Atmosphäre. Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Man kann das natürlich überall erleben. Du kannst das, nehmen wir mal ein Beispiel, Sedona ist auch irgendwie Dark Sky zertifiziert. Das heißt, die haben keine Straßenlaternen ab einer gewissen Uhrzeit und so weiter, dass man eben möglichst viel Sternenhimmel sieht. Trotzdem ist da natürlich relativ viel Licht oder Infrastruktur drumherum. Bryce oder die Nationalparks sind häufig so ein Zwischending, weil du hast Infrastruktur, andererseits auch nicht, aber dann gibt's eben auch Orte, Valley of the Gods zum Beispiel, in Utah, ich muss gerade überlegen, ich verwechsel das immer vom Namen her mit dem hier in Colorado Springs, aber das so aussieht wie das kleine Monument Valley, sag ich mal. Ne? Und da ist halt einfach nix, also so wirklich nix drumherum. Und je nachdem, wie man denn da hinkommt, finde ich, ist die Atmosphäre auch anders. Klar, wenn du nachts durch Sedona läufst, ist es schön. Wenn du aber nachts an einem Ort aussteigst, wo wirklich überhaupt nichts ist, nur Tiere, nur Natur um dich herum, ich brauche einen Moment, um mich quasi dieser brüllenden Stille, sage ich mal, auszuliefern, um damit dann auch klarzukommen, ne?
Ja, man muss sich da schon drauf einlassen, man muss das wollen, aber ich finde das, wie du das sagst, brüllende Natur, herrlich. Klar, man braucht einen Moment, man muss aus dem Auto aussteigen, ne, erstmal runterkommen. Richtig. Kennt man ja selber, die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, braucht ja auch immer einen Moment.
Genau.
Und dann erstmal hören, was so um einen rum ist und dann bewegt man sich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen weg vom Auto. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht irgendwie auf eine Felskante tritt oder so, aber also... Ich glaube, es ist nicht für jeden was und man muss sich da wirklich drauf einlassen und das auch können, mit der Natur draußen im Dunkeln alleine zu sein. Aber wenn man das kann, ey, das ist unglaublich, was man dann sieht. Also das kann man sich, glaube ich, auch so gar nicht vorstellen. Klar, natürlich sieht man mal Bilder hier und da, aber das selbst zu erleben, das muss Wahnsinn sein. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Polarlichter sehen. Das ist auch so ein Spektakel, was ja auch sehr einmalig ist.
Ja.
Das, denke ich, kommt dem sehr nahe, würde ich sagen.
Ja. Ich habe irgendwann, wenn man es ein bisschen bequemer haben möchte, ist dann nicht mehr so wirklich Stargazing, aber in der Nähe vom Zion, in so einem Glamping-Ding geschlafen, wo über dem Bett in so einer Jurte Plexiglas war. Das heißt, du konntest quasi aus dem Bett so in den Himmel gucken. Leider hat es gewittert den Abend.
Schade.
Aber vom Grundsatz her wäre das sicherlich auch schön gewesen, wenn es nicht irgendwie gefühlt minus 20 Grad und widerliches Wetter gewesen wäre. Aber man kann das ja seinem persönlichen Komfortempfinden anpassen, das Erlebnis.
Klar.
Ne?
Ja, aber auch schön, wenn du dann so im Bett liegst und nach oben guckst und das so.
Haben wir auch so vorgestellt.
Ah, herrlich. Ja, schön.
Ja.
Ja, und dafür gibt es ja auch immer mehr Unterkünfte, die dann eben solche Jurten zur Verfügung stellen, wo eben das Dach dann Plexiglas ist und du gucken kannst, weil die Nachfrage doch echt steigt. Und das ist ja irgendwie auch schön zu sehen.
Absolut. Es ist ja wirklich, ich finde, die Milchstraße mit bloßem Auge zu sehen, ist schon wirklich besonders. Ne? Also mit der Kamera ist immer noch mal anders, finde ich, ne? Weil das wirkt halt, sieht auf dem Foto hinterher, wenn es bearbeitet ist, natürlich noch anders aus, als es so mit bloßem Auge aussieht. Aber überhaupt die Möglichkeit, dass das möglich ist, ne? Also das finde ich einfach, finde ich beeindruckend.
Ja, absolut.
Wobei ich sagen muss, quasi der Fotograf in mir sagt, das ist schön, aber es macht es halt auch komplexer. Also nehmen wir mal Joshua Tree als Beispiel. Mm. Wenn ich da ein schönes Foto machen möchte mit einem dieser knorkigen Bäume im Vordergrund und der Milchstraße im Hintergrund, dann muss ich vorher wissen, wo ist denn dieser Baum, den ich im Vordergrund haben möchte, weil es halt einfach so dunkel ist, dass du nichts siehst, wenn du da bist. Und dann musst du auch wissen, wo ist denn dann die Milchstraße zur richtigen Zeit. Mm. Und da gibt's dann so Apps für Tablets oder für Handys, die das, wenn du die so drehst, die dir das zeigen, auch mit der Uhrzeit, dass du das simulieren kannst, damit du, wenn du dann deine Kamera da um 2 Uhr nachts aufstellst, damit du nicht in die falsche Richtung zielst, ne? Weil dann ist einfach nichts drauf auf dem Bild hinterher, abgesehen von ein paar Sternen, was immer noch toll aussieht, aber eben nicht das, was du eigentlich haben wolltest. Also macht das Ganze ein bisschen komplexer, sage ich mal. Ne? Das heißt, ich bin meistens dann zweimal an den Orten gewesen. Einmal tagsüber, um mir die Situation anzugucken. So, wo komme ich denn später wieder hin? Und dann nochmal im Dunkeln, weil es sieht einfach anders aus. Also ich weiß nicht, jeder, der mal durch den Joshua Tree gefahren ist und sich denkt, ja, ist ja nicht so schlimm, da sind überall diese Bäume, du hältst halt einfach irgendwo an. Und das erste Mal habe ich das auch so gedacht und dann klappt das aber nicht, weil du hast dann hinter jedem Baum auf einmal Berge oder irgendeinen Mülleimer oder irgendwas, was da nicht auf dem Foto sein soll, dass du denkst, nee, das ist nicht das, warum ich eigentlich hier bin.
Nee, das ist dann schon eine Wissenschaft für sich, ne, um dann das perfekte Foto irgendwie noch dann zu schießen. Aber klar, immer einmal lieber im Hellen angucken, wo baue ich hier wirklich mein Equipment auf und wo nicht. Aber das mit der App, dass der dir wirklich so simuliert mit Tageszeit und wie dunkel und in welchem, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig stark.
Das ist ganz praktisch, so wenn man sich irgendwo wirklich, sag mal, niederlassen möchte, vielleicht auch sein Zelt aufbauen möchte, wenn man zeltet, oder einen Camper auf eine bestimmte Art und Weise hinstellen möchte, dass du sehen kannst, wie laufen so die Sterne und die Milchstraße über den Himmel.
Smart.
In der Tat, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, guck, so weit war ich in das Thema noch gar nicht eingestiegen. Da habe ich gleich wieder was Neues gelernt hier. Womal ich, also shame on me, aber ich bin auch nicht die große Fotografin. Also ja, mit meinem Handy kann ich schon Bilder machen. Aber auch das ist natürlich mit einer richtigen Kamera. Und wenn man dann noch weiß, wohin und wie und wo, dann sind das nochmal schönere Bilder, ist ja klar.
Wobei ich sagen muss, mit den Handys, also klar, du hast schon recht, das ist was anderes. Aber ich bin mir sicher, so dass man es erkennen kann, würde mittlerweile auch mit den Handys, glaube ich, schon ganz gut funktionieren.
Ja, stimmt. Die Kameras werden ja immer besser, ne? Das stimmt schon. Aber Wahnsinn.
Und Kanada ist halt irgendwie ein bisschen anders, finde ich, weil du weniger Milchstraße hast, aber dafür viel mehr Weite und viel mehr Wald und Seen und natürlich Nordlichter, ne?
Ja, absolut. Ja, das stimmt.
Oder Polarlichter. Ja.
Polarlichter, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte mir hier mal, gut, Jasper rausgesucht, ganz klar, ist natürlich ein schöner Ort, um das in Kanada dann auch zu sehen. Ist halt ein Gebiet, was irgendwie Skala 1 bis 2 hat, wenn wir über Lichtverschmutzung sprechen. Also die Chancen stehen sehr, sehr hoch. Und wenn sich dann irgendwie die Sterne noch im Bergsee spiegeln, ist ja irgendwie nochmal ein Tupfen drauf so. Ja, ne? Also es ist auch richtig schön. Ja, das stimmt schon. Ja, doch, es gibt echt ein paar schöne Orte. Also sollte man unbedingt den Hinterkopf behalten, wenn man mal plant, USA oder auch Kanada zu machen. Gibt da so ein paar klassische Orte und ein paar, die vielleicht auch noch gar nicht auf der Karte sind, so wenn man darüber nachdenkt. Also da ist auch, wie gesagt, viel Produkt im Kommen und da wird viel gerade angeboten. Es gibt jetzt auch einen neuen Trail, der dann sozusagen in einem Bundesstaat die besten Orte zum Stargazing verbindet. Also so, da wird irgendwie rein investiert. Ja, richtig schön.
Ja, und ich finde es auch, also natürlich schön, weil man Sachen erleben kann, aber es ist eben auch schön, finde ich, für die Destination und die Orte selber, weil sie einfach ein bisschen achtsamer umgehen mit diesem ganzen Thema Licht und wie hell muss es denn eigentlich sein? Also muss wirklich überall immer den ganzen Tag das Licht brennen oder nicht? Ne? Und das ist für so, gerade bei so Großstädten, also Phoenix zum Beispiel oder auch Tucson sind so Städte, wo ich nachts viel Fotos gemacht habe, auch auf Bergen, so auf die Stadt runter. Und dieser Unterschied, wenn man wirklich so eine Lichtglocke sieht über der Stadt, ne, zu du bist in der Natur oder Las Vegas, ne? Valley of Fire, ne? Wenn du aus dem Valley of Fire zurückfährst und auch da habe ich sehr viel Sternenfotos gemacht und du fährst quasi, kommst auf die Interstate und drehst dich so Richtung Süden und siehst dann quasi im Himmel schon dieses, als wenn es brennen würde, überall dieses orangefarbene Licht von der Stadt. Das hat eine andere, ich sag mal, eine andere Anziehungskraft sicherlich, einfach weil es halt Las Vegas ist. Klar. Aber man merkt einfach, man kommt so aus der Dunkelheit und ist auf einmal mitten im Hellen drin. Und das ist wirklich, vielleicht muss das gar nicht überall so sein. Also vielleicht ist das für Las Vegas okay, aber vielleicht muss das gar nicht jede Stadt machen. Ne?
Ja, das stimmt wohl, Klar, das ist ja vielleicht auch dann noch mal ein bisschen nachhaltiger, wenn man überall die ganze Zeit das Licht brennen lassen
das
muss.
Das kommt auch noch hinzu, richtig.
Ja, schön. Also ich habe eine Kollegin, die war jetzt im Südwesten Anfang des Jahres und die haben auch so eine Tour gemacht. Und aber unter
weißt
Führung
du wo?
Von...
Also in was für Orten?
Ja, gefällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ich meine, die waren auch im Bryce. Wahrscheinlich schon doch. Wahrscheinlich waren sie im Bryce. Und die haben das aber unter Leitung von einer indigenen Bevölkerung gemacht.
Oh,
was ich dann auch nochmal einen richtig schönen Pluspunkt finde, weil die dir natürlich auch nochmal viel mehr erzählen können. Sei es um die Natur, in der du dich gerade bewegst und in der du dich gerade befindest, aber natürlich auch über die Zusammenhänge der Sternbilder. Und das muss
genau, unglaublich, was sie für sich bedeuten und so.
Genau. Oder?
Also, ja, ja,
das Wahnsinn. Also da hat man dann nochmal so einen Aspekt,
ja,
den man ja, wenn man jetzt sich alleine irgendwo hinstellt, wenn man das vorher genau rausgefunden hat, wohin, den ja, hast du natürlich nicht. Und das hat sie auch gesagt, da ist sie total begeistert wiedergekommen, hat gesagt, sie wusste gar nicht, dass es das in dieser Art gibt. Und ja, das fand ich eine richtig schöne Kombi irgendwie. Also man lernt halt noch mal so viel, wie verbunden man dann eben doch auch mit der Natur ist. Und das ja, hat mich absolut überzeugt. Ja, und
wie unbedeutend am Ende so auch man selber ist, finde ich. Ne? Ja. Also weil es doch einfach so viel auch ältere, wie sagen wir, Kulturen oder Ansichten gibt, als das, was wir glauben, was denn wahr ist jetzt in dem Moment. Ne?
Ja, also, das stimmt, ja.
Ja,
doch.
Ja, das ist ist spannend. Und ich meine, das mit dem Bryce, dass sie wahrscheinlich im Bryce waren, kann gut sein. Das ist, ich finde, grundsätzlich lohnt es sich fast immer, nachts oder abends mal rauszugehen oder eben zum Sonnenaufgang. Was ich ja wirklich immer machen würde, wäre zumindest mir immer einen Sonnenaufgang anzugucken und eben nicht nur dann, wenn, was auch immer, dir die Wetter-App sagt, jetzt geht die Sonne auf, sondern tatsächlich auch eine Stunde vorher oder so, wenn es noch wirklich dunkel ist, um eben zu sehen, wie sich das Licht, die Lichtverhältnisse ändern. Und egal, ob das in der Stadt ist, in der kleinen oder in der großen Stadt, also von Las Vegas bis, ich weiß nicht was, ne, St. George oder sowas im Südwesten oder eben wirklich in der Wildnis, wie jetzt im Bryce oder so, auch da ist der Sonnenaufgang spektakulär. Einfach, ne, weil die ganzen Farbveränderungen so toll sind. Und wenn man dann eben noch in der Lage ist, vielleicht einfach nochmal ein Stündchen früher aufzustehen, dann ist man auch gar nicht mehr so weit weg vom Stargazing, finde ich. Ne? Also das ist wirklich eine, ich kenne das, ne? Du bist im Urlaub und dann klingelt der Wecker und du guckst so zur Seite und denkst dir so 2.30 Uhr, wirklich? Ne? Aber es ist auch wirklich nur, es sind wirklich nur 15 Minuten, in denen das schwer ist und danach ist es schön.
So. Ja, einmal aufgestanden, gar kein Problem. Genau. Und ich meine, man wird ja auch mit was Atemberaubendem belohnt.
Ja.
Und wenn man das jetzt nicht jeden Tag im Urlaub vielleicht macht, sondern sich so wirklich so ein oder zwei Tage rauspickt, dann finde ich, ist das schon auch machbar. Also wenn man sich dafür interessiert und sich darauf einlassen kann, absolut, absolut lohnenswert. Ja.
Ist halt auch was einem keiner so nehmen kann, finde ich, als Erlebnis. Ne?
Das stimmt.
Und je nachdem, wo man es macht, muss man sich aber natürlich ein bisschen drauf vorbereiten. Und damit meine ich nicht eine App zu haben, wo die Milchstraße gerade steht, sondern tatsächlich, Bryce reicht schon als Beispiel, da muss ich gar nicht noch extremer werden. Da wird's zapfig kalt nachts.
Genau, da muss man vorbereitet sein, das stimmt. Also nicht einfach so, ich stehe in meinem Schlafanzug auf, noch schnell im Pullover drüber, können kalt werden, das stimmt.
Und wenn ich dann noch nördlich nach Kanada denke, ne, Jasper oder so. Da kannst du nachts wirklich mit ganz anderen Temperaturen konfrontiert sein als tagsüber. Das muss man so ein bisschen auf dem Zettel haben, dass man mal dann entweder eine dicke Jacke dabei hat oder dann sie zumindest anzieht. Ne?
Ja, absolut.
Also klassischer Anfängerfehler, ne? Ist das genau, nicht vorbereitet zu sein. Und wie gesagt, selbst in der Wüste, selbst Joshua Tree, ich habe gefroren nachts und dann kommt die Sonne und innerhalb von 2 Minuten stehst du da gefühlt bei 35 Grad und denkst dir, was ist hier eigentlich passiert? Ne? Warum hatte ich Handschuhe an? Ne? Das ist halt so in der Natur, ne?
Ja. Zwiebellook geht immer, egal wo man hinreist.
Das stimmt,
finde ich. Also von daher, klar. Man sollte das nicht unvorbereitet mal so aus so einer Laune der Natur machen. Man sollte sich schon wissen, worauf man sich da einlässt, Und am besten eben, wie gesagt, Jacke anziehen, das richtige Equipment mitnehmen.
Ja.
Am besten noch wissen, wo man sich hinstellen muss und sonst das einfach geführt machen. Dann kriegt man noch mal ein bisschen mehr Input,
Und einen Punkt habe ich noch, aus schmerzhafter Selbsterfahrung.
Oh oh.
Es lohnt sich vorher mal zu gucken, welche Mondphase denn eigentlich ist.
Guter Punkt.
Weil bei Vollmond ohne Wolken kann das einfach sein, dass du gar nichts siehst. Von der Milchstraße zumindest nicht. Sterne siehst du vielleicht immer mal 1, 2. Aber also Neumond ist am besten. Ne? Vollmond ganz schwierig. Das heißt, man ärgert sich, wenn man dann um 2.30 Uhr aufsteht, eine Stunde von Palm Springs nach Joshua Tree fährt, denn da irgendwo steht und sich denkt, warum ist denn das eigentlich so hell hier? Wer hat denn das Licht angelassen?
Guter Punkt. Sollte man nicht unterschätzen. Das stimmt, Einfach einmal gucken. Ich meine, das guckt man vielleicht sonst nicht so, wenn man unterwegs ist im Urlaub. Wie ist denn
normalerweise
der Mond so?
Nicht, ne? Genau, richtig. Ne?
Aber dafür extrem wichtig, einmal zu wissen, dass man nicht bei Vollmond irgendwo hinfährt. Das stimmt, ja.
Oder je nachdem, wie weit man fährt, einfach zu spät losfahren. Ne? Also ich erinnere mich an viele auch so Übergänge von Sternen zu Sonnenaufgang, also so in dieser frühe Morgen in Moab, Zum Beispiel jetzt Canyonlands oder Dead Horse Point State Park, wenn du aus Moab trotzdem noch mal ein bisschen im Auto sitzt irgendwie und du dann denkst, oh komm, eine Viertelstunde kannst du noch schlafen und dann kommst du eine Viertelstunde zu spät und dann ärgerst du dich des Lebens, sag ich mal. Ja. Insofern entweder committed sein, genau, entweder committed sein und das durchziehen oder es einfach gar nicht machen, weil dann sonst hat man irgendwie eine wirklich unzufriedene oder unbefriedigende Erlebnis hinterher.
Ja, viel zu früh aufgestanden und nichts gesehen, das ist wirklich ärgerlich.
Also,
Ja, das stimmt, ja, guter Punkt.
Immer, und für alle, immer die es bequem haben wollen, Camper mieten, ne? Camper mieten, aus der Tür fallen, in der Natur irgendwo, sich denken, oh, sieht das schön aus.
Ja, oder Glamping ist auch okay.
Oder das,
so einer Jurte nehme ich auch, dafür muss ich ja auch mein Bett nicht verlassen, also alles gut.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Ja, trotzdem ein schönes Thema und ich finde es toll, dass es irgendwie viel, viel mehr Aufmerksamkeit jetzt so langsam bekommt.
Ja.
Und wie gesagt, da so die ersten Rundreisen jetzt auch entstehen schon mit den besten Spots zum Stargazing.
Ja.
Also richtig, richtig schön. Wäre schön, wenn wir es auch hier in Deutschland könnten, aber na gut.
Ja, wir sind einfach ein bisschen zu dicht besiedelt, ne?
Es ist,
also ist ja nicht so, dass wir keine Natur hätten irgendwie, aber es sind trotzdem, ne, also wo hast du mal wirklich hunderte von Kilometern nichts um so einen Ort herum, ne?
Stimmt, ja. Ja, ist Nordamerika besser aufgestellt.
Ich glaube auch. Ja. Also es ist ja auch schön, wenn es sich lohnt, irgendwo hinzufahren. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Super. Haben wir noch über irgendwas nicht gesprochen?
Ich wüsste nicht. Ich habe mir natürlich nebenbei so ein paar Notizen gemacht, ist ja klar.
Selbstverständlich.
Aber ich habe eigentlich, haben wir schon über alles gesprochen hier, so, ja.
Cool. Ja?
Ja.
Super. Dann würde ich fast sagen, lassen wir es dabei bewenden.
Mhm. Lassen wir.
Und dann bedanken wir uns wieder bei euch fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.